von US-Präsident Trump Einfuhrzölle massiv anzuheben, hat die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten einbrechen lassen. Der US-Leitindex Dow Jones schloss mit deutlichen Verlusten. Er stürzte über 1600 Punkte ab. Aus New York, Giselle Uecker.
Mit einem Minus von fast 5% ist es der größte Tagesverlust seit 2020 für den S&P 500, der die 500 führenden Börsenunternehmen der USA umfasst. Noch schlimmer ist es für den technologielastigen Nasdaq gekommen, der sogar insgesamt 6% einbüßte. Anleger der Wall Street befürchten einen umfassenden Handelskrieg, der die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch angekündigt, dass er Zölle auf Waren aus dutzenden Ländern erheben will. Das dürfte zu steigenden Preisen führen und höheren Inflationsraten.
US-Präsident Trump zeigte sich nach seiner Zollankündigung inzwischen auch wieder offen für Verhandlungen. Es komme darauf an, ob die betroffenen Länder so wörtlich etwas Gutes anbieten, sagte Trump einer Journalistin. Die Zölle geben den USA Macht für Verhandlungen, so der Präsident. Trump hatte erhebliche Einfuhrabgaben für Handelspartner weltweit verkündet. Auf Waren aus der EU werden demnach 20% aufgeschlagen. Die Entscheidung hatte Trump zunächst als nicht verhandelbar bezeichnet. Zahlreiche Länder haben Gegenmaßnahmen gegen die neuen Importzölle angekündigt. Die Welthandelsorganisation WTO und der Internationale Währungsfonds warnten vor einem Handelskrieg, der das Wirtschaftswachstum in vielen Regionen der Welt bedroht. Die AfD hat im ARD Deutschland-Trend ihren bisher höchsten Wert erreicht. Bei einer Befragung von Infratest DIMAP gaben 24% an, sie würden für die AfD stimmen, wenn am Sonntag wieder Bundestagswahl wäre. Das ist ein Plus von 3 Prozentpunkten. Die AfD liegt damit nur noch knapp hinter der Union, die an Zustimmung verloren hat. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Die Union rutscht 3 Punkte ab auf 26%. Die SPD bleibt bei 16%, Grüne etwas im Minus 11%, Linke etwas hoch 10%. BSW und FDP wären nicht im Bundestag vertreten. Infratest DIMAP hat auch zu den Koalitionsverhandlungen und strittigen Themen gefragt. Was das Thema Steuern angeht, hat eine Mehrheit der Befragten klare Positionen. Auf große Vermögen sollte es eine Steuer geben, den Solidaritätszuschlag sollen Gutverdiener weiterhin bezahlen und die Steuern für Unternehmen sollen gesenkt werden.
Der SPD-Politiker Carsten Schneider will sich als Ostbeauftragter der Bundesregierung zurückziehen. Schneider sagte, er werde das Amt noch geschäftsführend ausüben, bis die nächste Regierung über einen möglichen Nachfolger entschieden hat. Der 49-jährige Erfurter ist seit 2021 Beauftragter für Ostdeutschland. Ob es wirklich einen Nachfolger für ihn geben wird, ist unklar. Im Wahlprogramm von CDU und CSU steht, dass die Zahl der Regierungsbeauftragten deutlich gesenkt werden soll. Der Berliner Senat arbeitet nach RBB-Informationen an einer Neuorganisation der landeseigenen Theater. Das Deutsche Theater, die Volksbühne, das Maxim Gorki, das Theater an der Parkaue und das Konzerthaus bereiten sich demnach auf Gespräche mit dem Senat über eine mögliche Privatisierung vor. Der RBB hatte Einblick in die entsprechende Einladung. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass sich bei einer Neuorganisation die Arbeitsbedingungen verschlechtern und Stellen gestrichen werden. Nach ihrer Einschätzung geht es um Sparmaßnahmen. Derzeit sind an den 4 Bühnen und dem Konzerthaus rund 1100 Menschen beschäftigt mit dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder. In Berlin-Charlottenburg fahren die Ersatzbusse für die gesperrte Ringbahn ab heute auf einer neuen Route. Sie führt jetzt über Kurfürstendamm, Louisdamm und Kaiser-Friedrich-Straße und Spandauer Damm. Laut Bahn kann der Ersatzverkehr dort die vorhandenen Busspuren nutzen. Die staubelastete Strecke westlich der Ringbahn wird umfahren. Dadurch entfällt aber der Halt an den S-Bahnhöfen Westkreuz und Messe Nord-Zopp. Durch die neue Route sollen die Ersatzbusse zwischen den Bahnhöfen Hallensee und Westend nun 10 Minuten schneller sein. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam beim HSV Hamburg mit 23:28 verloren. Die Potsdamer haben in der gesamten Saison erst ein Spiel gewonnen und sind Tabellenletzter. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute anfangs vereinzelt noch Nebel, später sonnig, teils mit lockeren Quellwolken bei 20 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 7 Grad, in Spandau 3, in Lindenberg 6, in Koschen 2 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig und deutlich kühler bei nur noch 9 bis 14 Grad. Die Zeit 7:05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Anja Herzog.
Guten Morgen für Sie. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Bei den Berliner Bühnen sind viele Beschäftigte alarmiert. Es steht offenbar eine Privatisierung im Raum. Was ist da los? Darum geht's gleich hier bei uns in 3 Minuten. Haben Sie ja gehört, mit Nothing Serious ist nichts Ernstes. 9:09, das wollen wir auch gerne sagen, wenn es ums Sparen geht, ums Sparen an der Kultur, aber da ist es leider ganz im Gegenteil ziemlich ernst. Nach Recherchen des RBB befürchten aktuell die Berliner Bühnen, haben Sie auch schon in den Nachrichten gehört, dass der Senat eine Privatisierung der landeseigenen Häuser plane. Das würde Volksbühne, Deutsches Theater, Gorki, Theater an der Parkaue und Konzerthaus treffen. Bei den Beschäftigten, können Sie sich vorstellen, geht wegen der vielen Gerüchte die Angst um den Job um. Hintergrund sind natürlich die massiven Einsparungen im Kulturbereich. In diesem Jahr 130 Millionen, aber auch 26 und 27 müssen nochmals zusätzlich Millionenbeträge gespart werden. Was vor allem die Beschäftigten fürchten, das weiß Nathalie Deiber vom RBB Kulturrecherche-Team. Guten Morgen, Nathalie, was haben Sie herausgefunden?
Hallo. Ja, also schon im Februar hat ja der regierende Bürgermeister mit den Kulturinstitutionen zusammen einen sogenannten Kulturdialog gestartet, rund um die Sparmaßnahmen, um einfach mal miteinander zu reden. Und als erstes waren damals die Bühnen eingeladen. Und jetzt ist wieder so eine Einladung rausgegangen von der Kulturstaatssekretärin. Und die liegt uns vor. Und da sollen über Rechtsformen und Shared Services gesprochen werden, der landeseigenen Theater. Weder Kulturstaatssekretärin Sarah Wedel-Wilson noch Kai Wegner kommentieren auf unsere Anfrage die Gespräche. Sie bestätigen aber den Termin, äußerten sich aber nicht zu konkreten Inhalten. Das Gesprächsformat sei offen. Es würden unterschiedlichste Ideen angesprochen. Bei diesen unterschiedlichsten Ideen eben aber befürchtet jedenfalls die Gewerkschaft Verdi, dass es das könnte es um eine Privatisierung gehen. Das hieße für die Beschäftigten, sie sind nicht mehr beim Land angestellt wie bisher. Und die Verdi-Landesvorsitzende Andrea Kühnemann sagt dazu:
Sollten die Berliner Bühnen nicht mehr landeseigene Unternehmen sein, habe ich Befürchtungen, dass dies erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten hat, insbesondere auf die Tarifverträge, generell betriebsbedingte Kündigungen, Arbeitsbedingungen sich verschlechtern. Und es auch einen Eingriff in die kulturelle Vielfalt in dieser Stadt gibt.
Und bisher sind die Personalräte oder die Gewerkschaften überhaupt nicht einbezogen worden. Die sind nicht informiert worden. Das fordern die natürlich auch. Es gibt also viele Gerüchte und vor allem Angst. Aber auch die Angst, dass ganze Häuser geschlossen werden könnten, wegen eben der Millioneneinsparungen.
Natürlich. Sind denn die Ängste der Beschäftigten jetzt berechtigt, Nathalie? Geht es so einfach, Theater auszulagern und neu aufzustellen?
Nee, das geht nicht einfach und das geht nicht schnell. Das ist ein langwieriger Prozess. Das sagt auch Verdi. Die Menschen können nicht einfach von heute auf morgen entlassen werden. Insofern zweifelt auch die kulturpolitische Sprecherin der Linken aus der Opposition, Manuela Schmidt, an den Ideen des Senats.
Erst ist ja das Geld in die Waagschale geworfen worden. Und jetzt gibt es temporäre Debatten über Möglichkeiten der Auslagerung der landeseigenen Theater und des Konzerthauses. Schaut denn auch mal jemand auf die Prozesse, die wir schon durchlaufen haben, mit der Opernstiftung beispielsweise oder mit der Auslagerung oder der Schließung des Schillertheaters. Hat das tatsächlich die Effekte gebracht, die erwartet worden sind, oder eher nicht?
Sie hat uns übrigens erzählt, dass im Angestellte vom Schillertheater heute noch Angestellte des Land Berlines sind. Also, und das war ja in den 2000ern.
Natürlich, das ist lange her.
Genau. Mögliche andere Modelle übrigens werden eben eine Stiftung nach dem Vorbild der Stiftung Oper in Berlin oder eben einzelne GmbH, so heißt das offiziell, Privattheater wie Schaubühne oder Berliner Ensemble. Vor allem geht es um die Zusammenlegung oder das ist vor allem das, was diskutiert wird, zum Beispiel von den Werkstätten und der Verwaltung, sodass man so Synergien erzeugt. Da heißt es eben laut der E-Mail von der Kulturstaatssekretärin, da heißt es Zauberwelt Shared Services. Aber das braucht Zeit und die jetzigen Beschäftigten haben ja ihre Verträge sowieso. Nochmal Manuela Schmidt von der Linken.
Die Sicherheit des öffentlichen Dienstes bleibt ja. Ne? Also ich kann ja nicht einfach sagen, ich wandle jetzt das Haus aus einem LHO-Betrieb in eine GmbH um und die Mitarbeitenden gehen dann automatisch mit in die GmbH. So läuft das nicht. Wir haben ja in der Vergangenheit schon Erfahrungen gemacht, beispielsweise die Auslagerung der Kindertagesstätten. Wenn die Mitarbeitenden nicht mitgehen wollten, zu den Trägern, sind die ja im öffentlichen Dienst geblieben.
Eine Privatisierung heißt übrigens nicht, dass die Häuser kein Geld mehr vom Senat bekommen. Das kriegen sie auf jeden Fall. Was sich ändert, ist, die Häuser können keine Schulden machen und sie können eben deswegen auch insolvent gehen, also in die Pleite schlittern.
Was bedeutet denn das fürs Publikum, wenn es denn so kommt?
Also wir merken ja alle jetzt schon die Einsparungen. Es gibt weniger Programm, weil ihnen das Geld gestrichen worden ist. Und bei den Fixkosten kannst du nicht sparen. Die Ticketpreise sind erhöht worden. Und ich glaube, die Idee des Senats ist es tatsächlich, dass dieser Kulturdialog dazu führt, dass man mit weniger Geld auch wirklich wieder maximal Kultur machen kann. Aber Privatisierung klingt eben so ein bisschen, als ob sich Berlin seiner Kultur entledigen möchte, seiner Verantwortung.
Ja, also wenn wir mal schauen, was da jetzt passiert. Volksbühne, Deutsches Theater, Gorki-Theater in der Parkau und Konzerthaus, das nenne ich gerne nochmal. Das wären die betroffenen Häuser, wenn eine Privatisierung kommt. Ganz erstmal herzlichen Dank an Nathalie Deiber aus unserem RBB-Rechercheteam. Und wir bleiben beim Thema. Ich spreche gleich mit Daniel Wesener von den Grünen, Sprecher für Kulturfinanzierung in 3 Minuten hier auf Radio 3.
Je vis dans un film en huis clos. J'ai vu sur un enclos depuis ma cage. Je sais pas c'est quoi un bateau. Maman montre-moi comment c'est qu'on nage. Si c'est ça mon environnement, autant tout quitter pour un banc de sable. J'ai vu bien assez de ciment. Je me prends à rêver devant des photos de plage. Regardez passer les bateaux qui nagent en faisant des nuages dans l'eau, sans jamais se lasser du son des vagues. La vie dans un rêve c'est beau. On s'ennuie le long d'un ruisseau bien sage, à jeter des cailloux dans l'eau, curieux de ce que se disent les cigales. Lassé du son grinçant des voies routières, j'ai décrassé mon sac à dos, mis ma vie toute entière à l'intérieur. Je vais vers un autre chaos, celui de la nature qui s'éveille. La vie sous les toits c'est bien beau, mais ça fait si longtemps que je n'ai pas vu le ciel, non.
Voyou ist das hier, französischer Sänger. Huis clos heißt dieses Stück. 7:19 Uhr ist es. Das haben Sie gerade gehört hier von Nathalie Deiber von unserem RBB-Recherchetüm. Der Berliner Senat diskutiert aktuell mit den Leitungen der landeseigenen Theater über eine mögliche Privatisierung aller landeseigenen Bühnen. Im Gespräch ist dabei also die Überführung der Bühnen in eine Stiftung oder in einzelne GmbHs. Auch eine Zusammenlegung von Werkstätten, Verwaltungseinheiten soll zur Diskussion stehen. Die Maßnahmen sollen helfen, Sparziele im Kulturbereich umzusetzen. Details dazu nächste Woche zwischen Theaterleitungen und dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner besprochen werden. Wir hören jetzt mal die Perspektive von Daniel Wesener. Er ist Sprecher für Kulturfinanzierung der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, kennt die Hintergründe der aktuellen Diskussion. Guten Morgen, Herr Wesener.
Guten Morgen, Frau Herzog.
Es stehen also möglicherweise ganz schön große Veränderungen an bei den Berliner Bühnen. Was halten Sie davon?
Vielleicht muss man sich erstmal in Erinnerung rufen, woher dieser Veränderungsdruck kommt. Und das sind natürlich die Kürzungsbeschlüsse der Regierungskoalition, die Ende letzten Jahres gefallen sind. Zur Erinnerung, die Berliner Kultur soll in diesem Jahr 135 Millionen Euro einsparen. Im nächsten Jahr sollen es 150 Millionen sein. Das sind 20% der gesamten Berliner Kulturförderung. Oder um es mal plastisch zu machen, das ist etwa das Volumen der Opernstiftung oder von 5 Stadttheatern und dem Konzerthaus. Über diese Größenordnung reden wir. Und wenn man keine Einrichtungen schließen will, und genau das hat der regierende Bürgermeister versprochen, dann muss man sich natürlich etwas anderes überlegen. Und genau das tut jetzt der Senat, wenn Sie mich fragen, etwas spät. Also erst solche Sparbeschlüsse in die Welt zu setzen und sich dann im Nachhinein zu überlegen, wie man sie überhaupt umsetzt, das ist natürlich die verkehrte Reihenfolge. Und genau das ist das Problem, was wir gerade in der Berliner Kulturlandschaft haben.
Diese Überführung der Bühnen in eine Stiftung, das steht ja im Raum. Hätte das vielleicht auch Vorteile und wenn ja, welche?
Also was ich richtig finde, ist in der gegenwärtigen Situation zu gucken, wie kann man Einsparungen erbringen, etwa durch Synergien. Das Wort Opernstiftung ist ja bereits gefallen. Da hat man sich vor vielen Jahren dazu entschlossen, dass die drei Opernhäuser, das Staatsballett, bestimmte Leistungen teilen bzw. einen gemeinsamen Bühnenservice haben. Das hat sehr lange gedauert. Und auch hier stellt sich die Frage, hat das wirklich große Einsparungen erbracht? Gleichwohl ist es sicherlich richtig zu überlegen, wie können die sogenannten LAO-Betriebe, also die Theater, die landeseigenen Theater, auch das Konzerthaus gehört in diese Kategorie, wie können die eigentlich bestimmte Kosten senken? Da gibt es ein paar Aspekte, das ist beispielsweise das Thema Depots, wo man nachdenken könnte, wie hier eine gewisse Kosteneffizienz hergestellt werden kann. Ich sehe nur das große Problem, dass das zum einen alles Prozesse sind, die sehr lange dauern. Und was ich überhaupt nicht verstehe, ist die Diskussion über andere Rechtsformen. Also alleine die Idee, dass man jetzt über, Sie nennen es Privatisierung, am Ende geht es ja vor allem um die Überführung von sogenannten LAO-Betrieben in private Rechtsformen wie eine GmbH oder eine GmbH. Damit spart man keinen einzigen Cent. Also vielleicht muss man das mal vorne wegschicken. Im Gegenteil, es gibt eine ganze Reihe von Gründen dafür, weshalb GmbHs durchaus mehr Kosten mit sich bringen. Also vor diesem Hintergrund halte ich die gesamte Debatte für abwegig und verstehe vor allem die Beschäftigten und die Personalräte, die sich fragen, was wird da eigentlich im stillen Kämmerlein ausgeheckt und was bedeutet das für uns? Denn zurzeit wird seitens der Regierungskoalition viel über diese Betriebe und die Beschäftigten geredet, aber nicht mit ihnen.
Das ist natürlich die Kommunikation, die mangelnde, scheint auch ein ganz großes Problem zu sein. Nun steht dahinter natürlich der Spardruck, der ist ja nicht wegzudiskutieren. Was für Alternativen gäbe es denn, Herr Wiesner?
Ich sehe keine Alternativen und das habe ich von Anfang an gesagt. Ich habe ja vorhin nochmal die Zahlen in Erinnerung gerufen. Das ist eine Größenordnung, die können Sie in der Kulturförderung zumindest nicht binnen eines Jahres einsparen. Das ist völlig unmöglich. Selbst wenn Sie die gesamte Projektförderung für alle künstlerischen Sparten streichen, wird man diese Kürzungsvorgaben nicht umsetzen können. Das heißt, das Versprechen des regierenden Bürgermeisters, dass es zu keiner Einrichtungsschließung kommt, dass kein großer Berliner Kulturbetrieb die Pforten schließen muss, dieses Versprechen ist auf Sand gebaut. Wenn es bei den Kürzungsvorgaben, die CDU und SPD im Kulturhaushalt gemacht haben, bleibt, dann wird es nicht nur zu dramatischen Einschnitten kommen, sondern dann werden selbst redend Häuser ihre Pforten schließen müssen. Auch hier ist das Problem. Auch mit der Schließung eines Theaters oder eines Opernhauses sparen Sie zumindest im Jahr 2025, 2026 keinen einzigen Cent, sondern das wurde in Ihrem Beitrag ja nochmal in Erinnerung gerufen. Das sind natürlich alles langwierige Prozesse. Nochmal, ich finde es gut, dass Überlegungen angestellt werden, wo kann man klug, wo kann man sinnvoll sparen, wo kann man effizienter arbeiten. Das ist auch im Kulturbereich möglich. Und wenn alle sparen müssen, kann man und darf man das auch von Kulturbetrieben erwarten? Überhaupt keine Frage. Da sind im Übrigen auch die Intendanzen, da sind die Geschäftsführungen der Häuser zu bereit. Aber dafür braucht es einen klugen Plan und dafür braucht es auch gewisse Vorlauffristen. Jetzt ad hoc über Rechtsformänderungen nachzudenken, das bringt meines Erachtens überhaupt nichts, sondern die Kulturpolitik, die verantwortliche Kulturpolitik sollte sich mit den Häusern an einen Tisch setzen. Das tut der regierende Bürgermeister zurzeit, Stichwort Kulturdialog. Aber vielleicht wartet man den erstmal ab, bevor man solche unausgegorenen Ideen in die Welt bläst und nicht zuletzt den Beschäftigten Angst macht, was die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes angeht und was die Zukunft ihrer Häuser angeht.
An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne. Einen schönen Tag.
Daniel Wesener auf Radio 3, Sprecher für Kulturfinanzierung der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Eine Privatisierung der landeseigenen Berliner Bühnen steht unter anderem im Raum. Mal schauen, wir bleiben dran und berichten, wie es da jetzt weitergeht.
3. Kultur kompakt.
Auch um 7.31 Uhr wieder mit Anne Spohr. Absurditäten des Alltags im Jahr 2025. Ich finde, das ist so die Überschrift über deine ersten Meldung. Der Meta-Konzern von Mark Zuckerberg hatte die Facebook-Seite der Düsseldorfer Filmwerkstatt gesperrt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat jetzt entschieden, zu Unrecht.
Mit der Sperrung des Facebook-Auftritts der Düsseldorfer Filmwerkstatt habe der Meta-Konzern seine marktbeherrschende Stellung missbraucht. So lautet der Tenor des Urteils. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat damit ein Urteil des Landgerichts bestätigt. Meta hatte die Facebook-Seite des gemeinnützigen Vereins ohne jede Begründung für anderthalb Jahre im Dezember 2021 gesperrt und auch überhaupt keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hatte die Klage unterstützt. Sie wertet das Urteil als großen Erfolg für die Kunstfreiheit. Die Klägerseite vermutet einen Grund für die Sperrung. Genau wissen tun sie es nicht, aber möglicherweise, weil kurz vor der Sperrung wurde ein Foto hochgeladen vom Oscar-nominierten Film Der Schamane und die Schlange. Das Bild zeigt eine Gruppe leicht bekleideter indigener Menschen im Lendenschurz und möglicherweise, so wird vermutet, haben die Algorithmen das als unzulässige Nacktheit erkannt. Und das Gericht sagt jetzt, ja Moment mal, das ist aber dann eine Einschränkung der Kunst und Wissenschaft und Meinungsfreiheit in Artikel 5 Grundgesetz. Eine Revision gegen das Urteil ließ das OLG nicht zu. Also juristisch ist hier erstmal Ende Gelände, ein Triumph gegen Meta.
Ja, und ich wiederhole gerne Absurditäten des Alltags. Ja, 2025.
Schöne Rubrik.
Merkwürdig, wirklich. Gehen wir nach Potsdam im Museum Barberini. Da werden ja Werke großer internationaler Künstler, Künstlerinnen gezeigt. Aktuell ist da was vom Maler Wassily Kandinsky zu sehen.
Wir haben fast die Hälfte der Ausstellungszeit schon hinter uns. Die Kandinsky-Show ist wirklich wahnsinnig sehenswert. Also kann ich nur empfehlen, jedem da mal hinzugehen. Das Museum Barberini zeigt sich auch sehr zufrieden, denn offenbar kommen im Durchschnitt 8.000 bis 9.000 Gäste pro Woche. Das hat eine Sprecherin des Museums gesagt. Die Kandinsky-Ausstellung Kosmos Kandinsky, geometrische Abstraktion im 20. Jahrhundert, läuft noch bis zum 18. Mai. Kandinsky war ja einer der ersten Maler, die den Weg der Abstraktion eingeschlagen hat, also hat er eingeschlagen und weg von der reinen Abbildung der Realität ging. Und diese Ausstellung erzählt die Geschichte der geometrischen Abstraktion in einem großen Bogen. Also wenn man da reinkommt, sieht man gleich also Kreise, Dreiecke, Vierecke in den prächtigsten leuchtenden Farben. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Kandinsky war ja auch Mitbegründer der Künstlergruppe Blauer Reiter in München. Er war Bauhauslehrer und Kunsttheoretiker, wurde zum gefeierten Star der abstrakten Kunst. Und naja, seine Werke sind heute natürlich Millionen wert. Hälfte der Ausstellung ist rum, aber ein bisschen Zeit ist noch. Da kann man gerne mal hingehen.
Auf ins Barberini zu Kandinsky und auf nach
oh, la, 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 la. Frankreich, Frankreich. Frankreich, Frankreich.
Denn da, Anne, soll es ja auch schön sein, ne? Bei deinem Tipp nämlich, jetzt wird es frankophil. Bist du auch frankophil?
Oh ja, ich liebe Frankreich. Also Paris und überhaupt, also wenn ich mich entscheiden müsste für ein Urlaubsland auf der Welt, würde ich, glaube ich, Frankreich nehmen.
Echt?
Ja, I love it.
Schon alleine wegen...
J'aime la France.
Das tue ich natürlich auch. Croissant und Baguettes.
Rotwein.
Genau, Rotwein. Das hat ein befreundeter Chorleiter früher immer Vitamin Rouge genannt. Und Vitamin Blanc war der Weißwein.
Ja, da hat er völlig recht. Und naja, also alle Freunde Frankreichs kommen morgen auf ihre Kosten im Centre Français Berlin im Wedding. Wird nämlich das große Fest der Frankophonie gefeiert. Veranstaltet vom Netzwerk der Botschaften und Vertretungen der Frankophonen in Berlin. Mehr als 20 Vertretungen frankophoner Länder sind da präsent und zeigen die kulturelle Vielfalt ihrer Region und die Diversität des frankophonen Raums. Es gibt Konzerte, Workshops, Filme, Performances, Ausstellungen und, oh la la, viele gute kulinarische Spezialitäten, bestimmt auch einen schönen Beaujolais. Und das Institut Français ist auch mit einem Stand vertreten. Ab 21 Uhr abends gibt es dann noch ein DJ-Set. Also morgen ab 16 Uhr im Centre Français im Wedding in der Müllerstraße. Und die gute Nachricht, alles komplett gratis.
Sie haben es gehört, viele kulinarische Spezialitäten.
Oh la la.
Nichts wie Hinder.
Ja.
Anne Spohr, danke für diesen Tipp.
Merci.
Radio 3. Classic Lounge.
Thank you.
Sind Rosanna und Celia, die waren mal ein ziemlich erfolgreiches brasilianisches Frauenduo, Lebensmittelpunkt hier in Deutschland. Die Sängerin Rosanna Tavares allerdings, die ist 2006 gestorben. Deshalb war das hier war ein Song von Celia, von der anderen. 7.40 Uhr ist es. Gehen wir nach Berlin in den Pierre Boulez-Saal. Da gab es gestern einen Liederabend. Christiane Karg war da, tolle Sopranistin am Klavier, begleitet von Malcolm Martineau. Und das war ein musikalisch-literarischer Abend. Im Mittelpunkt drei bekannte Frauenfiguren, Mignon, Ophelia und Maria Stuart. Da gab es eine Menge zu singen. Mal sehen, was zu hören war. Unser Kritiker Clemens Goldberg war dabei gestern. Guten Morgen, Clemens.
Guten Morgen. Aber noch ohne Croissants.
Noch ganz ohne Croissant, obwohl zur besten Frühstückszeit. Aber es war noch ein Dritter dabei, nicht nur Christiane Karg und Malcolm Martineau, sondern auch ein Schauspieler, Helmut Mooshammer, als Rezitator. Es gab also nicht nur viel zu singen, sondern auch viel zu rezitieren.
Ja, im 19. Jahrhundert war das übrigens ganz normal. Da hat man sogar die Liedtexte separat noch rezitiert. Das haben wir diesmal nicht erlebt. Aber diese Gestalten, Wilhelm Meister, da ist natürlich klar, da wird dann aus dem Wilhelm Meister rezitiert. Da kommt eine Art Theaterebene auch dadurch zustande. Und natürlich Shakespeare bei Ophelia und dann ein bisschen Hintergrund Schiller zu Maria Stuart. Und ich zittere immer so ein bisschen bei diesen Rezitationen, ob das auch gut gemacht ist. Das ist oft ganz furchtbar gemacht. Aber diesmal bin ich voll auf meine Kosten gekommen. Helmut Mooshammer hat das ganz toll gemacht, mit vielen tollen Pausen, hat es ausgereizt. Die einzige Marotte war, dass er fast immer auf den letzten Ton der Musik gesprochen hat. Kann man mal machen, muss man nicht immer machen. Kleine, klitzekleine Einschränkung.
Okay, also jammern auf hohem Niveau.
Ja.
kommen wir zu dem Liedbegleiter. Ja, am Klavier saß Malcolm Martineau und das ist wirklich ein großer Name in der Liedbegleitungsszene, wenn ich sie mal so nennen möchte. Wie war der gestern?
Ja, ganz zu Recht, das Begleiter darf man eigentlich gar nicht sagen. Meine Konzertbegleitung sagte, am liebsten würde ich das ganze Konzert nur mit ihm hören, nur das Klavier hören.
Große Worte.
Weil der einfach die psychologische Dimension dieser Frauengestalten so toll rausgebracht hat. Wenn er bestimmte Farbwechsel macht oder einen rauen Akzent setzt oder mal eine Stimme rausholt, dann hat man immer sofort dieses, ja, die Stimme erzählt eine geschlossene Geschichte und das ist alles ganz logisch. Aber das Eigentliche, die Atmosphäre, die psychologische Dimension der Brüchigkeit, diese ganzen Frauen haben ja eine schlimme Geschichte eigentlich. Also Mignon ist irgendein Trauma. war, wahrscheinlich irgendeine Vergewaltigung. Deshalb kann sie nicht richtig Frau sein. Ophelia hat einen bipolaren, gestörten Hamlet im Hintergrund und wird von ihm ausgenutzt und geht ins Wasser. Und Mary of Scotland, die kommt nicht dazu, was sie will. Das haben wir alles im Klavierpart unglaublich toll erfahren.
Ja, und nun steht natürlich im Mittelpunkt Christiane Karg, nicht minder bekannter Name. Und sie muss diese schrecklichen Figuren da alle verkörpern letztlich. Ja, also schreckliche Figuren sind es nicht, sondern Figuren nicht mit schrecklichem Schicksal. So.
Ja, genau. Sie sind nicht nur schrecklich, aber sie sind unglaublich brüchig. Und sie sind natürlich, also man merkt, diese armen Frauen, die haben alle es geht eigentlich fast alles nicht so ganz gut aus, ne, letzten Endes. Und Christiane Karg ist idealtypisch dafür, ein sehr schlanke Stimme, sehr viel leise Töne, bisschen manieriert, also an der Grenze, aber das hat auch die Brüchigkeit der Figuren auch sehr schön rausgeholt. Es sind natürlich ganz viele Lieder gewesen, aber mir hat gleich der Henri Duparc, wo die Akkorde so schillerten und ihre schlanke Stimme dazu, da merkte man ja diese Kindfrau Mignon, das kam einem da sehr, sehr nahe. Oder bei der Ophelia habe ich Richard Strauss ganz besonders gepackt. Der hat das unglaublich brüchig komponiert. Also man denkt, ach ja, das ist so schön zu sterben. Und da ist dieses Wasser, was so lockt und das ist so wunderschön. Und dann kommt aber doch, also plötzlich große Aufregung in die Musik rein. Und dann, so einfach ist das nur doch nicht, ins Wasser zu gehen. Also das ist sehr, sehr vielschichtig. Und das macht natürlich Christiane Karg ganz schön spürbar und bringt es einem ganz lebhaft vor Augen.
Also Lieder von Schubert waren das: Schumann, Brahms, Wolf, über Mignon, hast du gerade genannt, Ophelia. Wie passt jetzt Maria Stuart rein, die dritte der drei
Frauen? Eigentlich fand ich diese Maria Stuart-Geschichte, es wird eine vor Ehrgeiz zerfressene Frau, die dann also ganz zu Recht eigentlich aufs Schafott geht. Schumann, ein ganz kleiner Zyklus zum Beispiel. Oder dann wird eigentlich immer durch die Lieder wurde einem nahegebracht, also sterben, das muss sie natürlich, wenn sie so eine böse Frau ist. Und ich habe dann auch so gedacht, es ist sehr, sehr modern. Wir hören heute mit Me Too und mit der ganzen veränderten Perspektive auf Frauen, hören wir das heute ganz anders und ganz aktuell. Also ich finde das eigentlich ein bisschen unerträglich. Ne? Also diese Kindfrauen, oh Gott, eigentlich ist das was ganz Furchtbares. Und dann hört man auch Goethe ganz anders. Auch das Androgyne, das hatte bei ihm auch einen komischen Beigeschmack oft. Und natürlich Ophelia, dieses Opfer, die kann nur ins Wasser gehen und politisch Ehrgeiz entwickeln. Unerhört, diese Frau. Natürlich muss die mit dem Tod bezahlen. Also immer diese negativen Frauenbilder. Das ist mir doch nochmal sehr modern vorgekommen und Gott sei Dank sieht man das heute anders.
Und insgesamt dein Fazit von dem ganzen Abend?
Es war hochinteressant, es war super spannend. Aber mir ist eigentlich kein einziges Lied wirklich nahe gekommen. Es ist mir doch alles relativ fremd geblieben. Aber das ist natürlich eine ganz persönliche Erfahrung. So ist das in Konzerten.
So ist das in Konzerten und das war die Frühkritik von Clemens Goldberg. Danke dir. Ich möchte dir mein ganzes Innere zeigen, stand über diesem Abend von Christiane Karg, Marke Martineau und Helmut Mooshammer gestern im Pierre-Boulez-Saal in Berlin.
That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. Then that elevator starts its ride. And down I go. Round and round I go. Like a leaf caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame. Aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. Cause you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. Every time your lips meet mine, we'll be right back.
have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down and down I go, round and round and round I go, in a spin, love, in a spin, under that old black magic called love, under that old black magic called love.
Anja Rani ist das mit Thin Line von ihrem Album von 2023 Ghost. Und ein bisschen geisterhaft klang das hier ja auch gerade. 7.53 Uhr ist es. In Berlin haben sich gestern die ostdeutschen Regierungschefs getroffen, sich über die Situation im Osten Deutschlands und ihre Erwartungen an die neue Regierung ausgetauscht. Ihr Fazit, auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die ostdeutschen Bundesländer in einigen Bereichen strukturell schwächer aufgestellt als die westdeutschen. Um das zu ändern, haben die Ostministerpräsidenten einen Forderungskatalog aufgestellt. Der beinhaltet zum Beispiel die Ansiedlung von Behörden und Instituten in Ostdeutschland und Ausbau von Verkehrsverbindungen zu den östlichen Nachbarländern. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, wünscht sich vor allem, dass kleine und mittelgroße Unternehmen in Ostdeutschland, von denen es eine ganze Menge gibt, entlastet und gefördert werden.
Da ist gerade der Fokus auf die großen Industriebetriebe und das ist auch richtig so. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn es jetzt um die Senkung von Energiekosten geht, dann brauchen eben alle Betriebe das. Der kleine Handwerksbetrieb, der Bäckermeister eben genauso wie der Automobilkonzern und andere Bereiche.
Das sagt Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Für Thüringens Ministerpräsidenten Mario Vogt zählt vor allem schnelles Handeln.
Wir kennen das aus dem Verkehrswegebeschleunigungsgesetz für die Deutsche Einheit. Und genau diese Form von schnellerer Planung, schnellerer Umsetzung erwarten wir. Und gleichzeitig auch kein neues Vergabemonster zu schaffen, sondern einzugehen auf die Bedürfnisse, die es braucht, nämlich jetzt schnell das Geld den Ländern und Kommunen zur Verfügung zu stellen. Dafür werben wir gegenüber dem Bund.
Um den Osten Deutschlands, um seine strukturellen Besonderheiten, die eine spezifische politische Antwort ja erfordern. Darum geht es uns heute Morgen in unserer Frage des Tages. Heute mit der Autorin und Journalistin Jana Hensel. Braucht der Osten mehr Geld? Ihre Antwort gleich, kurz nach 8 hier auf Radio 3.
Thank you. Kompositionen eigens fürs Radio. Opern wie diese, der Ozeanflug von Kurt Weill. Die Kammersymphonie Berlin blickt auf 100 Jahre Radiomusik zurück. In ihrer Reihe Funkoper. Selten gespielte Werke von zum Teil heute vergessenen Komponisten. Zum Auftakt der Reihe Franz Schrekers kleine Suite, Max Buttings heitere Musik und Kurt Weills Ozeanflug. Funkoper, 100 Jahre Radiomusik. Das erste Konzert mit der Kammersymphonie Berlin unter der Leitung von Jürgen Bruns. Außerdem mit dem Radiosprecher Stefan Lang, der Berliner Singakademie und Solisten. Am Dienstag um 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Ankündigung von US-Präsident Trump, Einfuhrzölle massiv anzuheben, hat die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten einbrechen lassen. Der US-Leitindex Dow Jones schloss mit deutlichen Verlusten. Er stürzte über 1600 Punkte ab. Aus New York, Giselle Uecker.
Mit einem Minus von fast 5% ist es der größte Tagesverlust seit 2020 für den S&P 500, der die 500 führenden Börsenunternehmen der USA umfasst. Noch schlimmer ist es für den technologielastigen Nasdaq gekommen, der sogar insgesamt 6% einbüßte. Anleger der Wall Street befürchten einen umfassenden Handelskrieg, der die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch angekündigt, dass er Zölle auf Waren aus dutzenden Ländern erheben will. Das dürfte zu steigenden Preisen führen und höheren Inflationsraten.
Inzwischen zeigt sich US-Präsident Trump nach seiner Zollankündigung wieder offen für Verhandlungen. Es komme darauf an, ob die betroffenen Länder so wörtlich etwas Gutes anbieten, sagte Trump einer Journalistin. Die Zölle geben den USA Macht für Verhandlungen, so der Präsident. Trump hatte erhebliche Einfuhrabgaben für Handelspartner weltweit verkündet. Auf Waren aus der EU werden demnach 20% aufgeschlagen. Diese Entscheidung hatte Trump zunächst als nicht verhandelbar bezeichnet. Zahlreiche Länder haben Gegenmaßnahmen gegen die neuen Importzölle angekündigt. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratscher, plädierte im rbb24-Inforadio dafür, die US-Digitalkonzerne mit Zöllen zu belegen. Das sei zudem eine Chance, in Europa die Marktmacht dieser Konzerne zu beschränken. Der SPD-Politiker Carsten Schneider will sich als Ostbeauftragter der Bundesregierung zurückziehen. Schneider sagte, er werde das Amt noch geschäftsführend ausüben, bis die nächste Regierung über einen möglichen Nachfolger entschieden hat. Der 49-jährige Erfurter ist seit 2021 Beauftragter für Ostdeutschland. Ob es wirklich einen Nachfolger geben wird, ist unklar. Im Wahlprogramm von CDU und CSU steht, dass die Zahl der Regierungsbeauftragten deutlich gesenkt werden soll. Die Berliner SPD rät davon ab, die marode Ringbahnbrücke in abgeschlossenen